Es freut mich, dass wir unser Studium über den Heiligen Geist, über die Geistlichkeit oder Spiritualität des Menschen fortsetzen können. Und ich möchte am Anfang noch einmal erklären, wie meine generelle Vorgehensweise ist bei Dingen, die schwer zu fassen sind. Ich versuche immer von dem, was verständlich ist, von dem, was man fassen kann, zu dem zu kommen, was man weniger oder man glauben muss, um es zu fassen. Deshalb ist mir es wichtig, dass wir gehen von dem aus, was wir zunächst verstehen können, ohne dass der Glaube notwendig ist. Damit wir dann unseren Glauben auf etwas stützen, was nicht veränderbar ist. So, deshalb gehe ich immer von der physischen Welt oder von den physischen Elementen auf, also ich fange bei denen an und baue das Ganze auf, sodass ich eine Antwort finde für die Fragen, die im geistlichen oder spirituellen Bereich liegen, finde. So, wir haben in der letzten Stunde gesehen, dass es verschiedene Modelle gibt für die Entstehung der Erde, für den Menschen und die Tiere und alles, was wir vor uns haben, auch dieses Universums. Und wir haben versucht, von einer Basis auszugehen, die gesetzlich ist. Wir haben nämlich ein Grundgesetz, das wir sehen können in aller Materie, die wir haben. Das ist etwas Sichtbares, etwas, das man nicht leugnen kann. Und wir haben unsere Betrachtung der Modelle auf dieses Gesetz gestützt getan. So, das Gesetz selbst kann eine Antwort auf die Entstehung des Universums und der Erde nicht geben. Es kann uns auch nichts über die Geistlichkeit geben, primär von dem, was wir sehen. Aber das Gesetz kann sicher ausschließen, welches Modell der Geistlichkeit und auch der Entstehung der Erde und des Menschen stimmt und nicht stimmt. Das heißt, das Gesetz ist Ausschlusskriterium. Das heißt, ich gucke, wenn das Geistliche, das, was ich glauben muss, auf etwas sich beruht, das nicht notwendig ist, dass ich es glaube, und ich kann das Ganze zusammen vereinen, dann ist das Subjektive, das der Glaube, gefestigt auf etwas, was nicht leugnbar ist. Und so können wir zwei Dinge miteinander verbinden, die uns Stabilität in dem geben, was wir sonst im Geistlichen einfach nach einer subjektiven Theorie gingen. Deshalb noch einmal kurz diese vier Punkte, die ich angewendet habe, um zu verstehen, dass eine Entwicklung durch das Grundgesetz, eine Evolution ist durch das Grundgesetz schon grundsätzlich ausgeschlossen. Dass etwas sich aus etwas anderem entwickeln kann, ist nach diesem einfachen Grundgesetz, das jeder nachvollziehen kann, davor er keinen Glauben braucht, nicht möglich. Weil das Gesetz muss vor dem, was geschaffen ist, vor dem, was da ist, muss es da sein. Weil es steuert das Geschaffene. Das Gesetz ist da und sagt, alles, was geschaffen ist und da ist, braucht etwas, Energie oder einen Rohstoff, damit es funktioniert. Dieses Mittel, das etwas braucht, das ins Leben gerufen wird, muss vorher da sein, bevor es ins Leben oder ins Dasein gerufen wird. Das Mittel, das es hält, muss da sein, bevor es ins Dasein gerufen wird. Dann, alle Lebewesen auf dieser Erde, wenn wir zum Lebewesen kommen, haben nicht dieselben Bedürfnisse. Wir haben gesehen, die Pflanzen, das Tier, der Mensch haben unterschiedliche Bedürfnisse. Sie haben auch viele gemeinsam, sie haben aber auch unterschiedliche. Und es ist nicht möglich, dass sich das Individuum selbst, die Spezies selbst, das Bedürfnis, womit es funktioniert, selber wählen kann. Es ist nicht möglich, dass dieses iPad sich auswählen kann, mit was es funktioniert. Auch ein Auto kann nicht wählen, welcher Sprit es braucht, um zu existieren. Und so geht das nicht, auch nicht, wenn es in der physischen Welt nicht geht, dann kann es auch nicht in der lebendigen physischen Welt gehen. Deshalb immer das, was dort geht, muss immer durchgängig, das Gesetz muss immer überall stimmen. Das heißt, dass es eine Adaption gibt, dass sich etwas anpasst an etwas, weil sein Bedürfnis oder dass etwas sein Bedürfnis wechselt, nur weil sich die Umstände ändern, ist völlig unmöglich. Weil sein Grundbedürfnis kann sich niemand auswählen. Wenn die Umstände für dieses iPad sich ändern, wenn die Umstände für eine Pflanze sich ändern, wenn die Umstände für den Menschen sich ändern, dann, und sie haben nicht mehr das, was er braucht, dann stirbt er. Dann existiert er nicht mehr. So, das Individuum, das ins Leben gerufen wird oder auch gemacht wird, dass es funktioniert, muss oder kann nicht aussuchen, was es braucht, um zu funktionieren. Und zu dem nächsten Punkt. Menschen und Tiere haben etwas, was man mit der Materie nicht erklären kann, nämlich geistige Bedürfnisse. Und wir werden sehen, diese geistigen Bedürfnisse stehen im Vordergrund des Lebens, nicht im Hintergrund. Sie kommen noch bevor der Existenz selbst. Und sie müssen gestillt werden. Und wir haben letztes Mal schon gefragt, woher nehmen. So, gehen wir nochmal kurz durch und schauen, woher kommen die geistigen Fähigkeiten. Und wir haben gesehen, dass sie aus der Chemie, aus den chemischen Elementen nicht kommen können. Chemische Elemente können nichts fühlen, können nicht wählen oder keine Entscheidung treffen, können sich deshalb nicht selbst zerstören, können sich nicht steuern, können kein Bewusstsein haben, können keine kognitiven Fähigkeiten haben, können keine Moral haben, können keine Spiritualität haben. Also aus der Chemie kommen keine geistigen Fähigkeiten. Wir haben gesehen, weder Leben kann entstehen aus Chemie. Dann wie soll noch aus Chemie eine geistige Fähigkeit entstehen? So, woher kommen sie dann? Weil per Gesetz brauchen sie einen Ursprung. Auch die geistigen Fähigkeiten, wie auch die chemischen Elemente, brauchen einen Ursprung. Besonders brauchen sie die Kraft, die Energie. Woher haben sie sie? So, ich möchte ein paar Beweise für die Existenz eines Geistes bringen. Und das im Mensch und Tier. Und mein erster Beweis, weil ich einen Geist noch nie gesehen habe, dass es dennoch einen Geist im Mensch und im Tier gibt, sind die geistigen Bedürfnisse. Und wir schauen sie uns ein bisschen an, weil sie sind ähnlich oder gleich, aber der Mensch hat mehr. Das Tier und der Mensch brauchen Freiheit, Sicherheit und Geborgenheit. Das Tier und der Mensch sind neugierig. Sie wollen Erkenntnis haben. Sie brauchen Verständnis. Sie brauchen eine Orientierung und einen Halt. Sie sind auf Treue aus. Sie brauchen Bestätigung und Belohnung. Sie brauchen Freude, Harmonie. Und so weiter beim Tier. Aber beim Tier mögen es noch mehr Bedürfnisse sein. Ich habe jetzt nur einige, die mir am ehesten in den Sinn gekommen, aufgezählt. Aber bei Menschen geht es weiter. mit Gerechtigkeit, was das Tier nicht hat, mit Wahrheit, was das Tier nicht hat, mit der Verantwortung, dass dem Tier nicht zukommt, mit einer Moral, die entsteht aus der Verantwortung, mit dem Bedürfnis nach Weisheit, nach Introspektion, nach Forschen. Das ist dem Tier nicht da, in dem Sinne, dass es weise sein kann. Es forscht auch und ist neugierig, aber Weisheit ist die Fähigkeit, ich sage jetzt mal auch zwischen Gut und Böse, zwischen gewissen Prozessen zu unterscheiden, die das Tier nicht hat. Anerkennung, Wertschätzung, Glück, Frieden und so weiter. Ich habe noch nie eine ganze Liste zusammengestellt von allen geistigen Bedürfnissen. Und jetzt sind meine einfachen Fragen, die ich mir stelle. Kann es ein Bedürfnis geben, das niemand anfordert? Das heißt, kann ich frieren, wenn ich keinen Körper habe? Oder kann es Hunger nach Nahrung und Durst nach Wasser geben, ohne dass ein Körper existiert? Das heißt, wenn wir keinen Körper hätten, bräuchten wir nichts zu essen. Das war eines der Argumente, die Jesus brachte seinen Jüngern, als er nach der Auferstehung ihnen sich offenbarte, waren sie erschrocken, weil er war unsichtbar in den Raum getreten. Und jetzt offenbart er sich sichtbar. Und sie erschrecken sich und denken, es ist ein sichtbarer Geist. Und Jesus sagt, nein, schaut, ihr könnt meine Hände male und meinen Körper tasten und gebt mir was zu essen, weil ein Geist braucht keine Nahrung. Und so ist Jesus vor ihnen, dass sie erkennen, er hat einen echten Leib. So kann es ein Bedürfnis für den Körper geben, wenn es keinen Körper gibt? Und ich hoffe, dass das Fragen sind, die ganz einfach zu beantworten sind. Da braucht man keine Bücher zu wälzen für. Weil der gegebene Verstand, den wir haben, der sagt uns, das geht nicht. Das heißt, etwas, was ein Bedürfnis fordert, muss da sein. Sonst kann es kein Bedürfnis fordern. Und das ist mein erstes Argument. Wenn der Geist nicht da ist, dann kann es keine geistigen Bedürfnisse geben. Das heißt, in der Materie finden wir keine Forderung für Gerechtigkeit. Aber es ist eine absolute Forderung oder für Wahrheit bei Menschen. Wir finden in der Materie keine Forderung für Neugier oder Verständnis. Wo im Gehirn eines Tieres oder eines Menschen findet sich die Forderung des geistigen Bedürfnisses? Dass wir sie im Magen nicht erfordern, das wissen wir. Aber wo ist der Ort in der Physis, dass es es anfordert? Weil ohne, dass es eine Anforderung gibt für das Bedürfnis, gibt es nicht. Das ist mein Hauptargument, dass Pflanzen, obwohl sie lebendig sind, keinen Geist haben. Weil manche kommen und sagen, ja, Pflanzen brauchen Liebe. Nun, die Liebe, die wir ausstrahlen, oder wird ja, wir werden ja sehen, der Geist, der steuert die Chemie, die hat einen Einfluss auf das, was um uns herum ist. Und die Pflanzen sind mit Sicherheit abhängig von der Umwelt, in der sie leben. Aber das ist eine physische Umwelt. Sie haben kein einziges geistiges Bedürfnis. Und wo kein Bedürfnis ist, da gibt es niemanden, der es anfordert. Aber dort, wo jemand es anfordert, dort existiert es. So, Pflanzen können keinen Geist haben, auch wenn sie lebendig sind, weil sie kein einziges geistiges Bedürfnis haben. Sie brauchen keine Freiheit, sie haben keine Neugier, sie brauchen keine Orientierung, sie brauchen keine Treue, da gibt's nichts. Sie haben keine Freude oder Harmonie. Pflanzen kennen all diese Dinge nicht. Sie sind lebendig, aber sie haben keine Kenntnis und kein Bedürfnis für etwas Geistiges. Tiere aber, so klein sie sind, und Menschen sind unterschiedlich. Sie haben jedes unterschiedliche geistige Bedürfnisse. Ich habe jetzt Tiere und Menschen so ungefähr zusammen parallel gestellt, aber es gibt auch unter Tieren selbst unterschiedliche Bedürfnisse, geistige Bedürfnisse. Aber es gibt sie alle, weil jedes Tier hat eine Wahl. Weil es geht nach seinem Bedürfnis. So, ohne die Existenz eines Elementes, sage ich jetzt mal, das etwas anfordert, gibt es das Bedürfnis, also gibt es keine Forderung für Bedürfnis. Es braucht also jemanden, der das Bedürfnis anfordert. Das ist, kann ein Bedürfnis ohne Bewertung vom Fordernden Befriedigung finden? Auch auf der physischen, lebendigen Welt sehen wir, wenn wir der Pflanze etwas geben, was nicht ihren Bedürfnissen spricht, dann geht sie kaputt oder und sie nimmt es auf, zum Beispiel Gift in der Flüssigkeit, dann stirbt sie. Dieses Sterben beweist, dass sie ja einen Prozess hat, der etwas prüft, ob das, was man braucht, auch ankommt. Es braucht immer eine Bewertung, eine Prüfung, damit das Bedürfnis befriedigt wird. Wenn wir essen und trinken, dann bewertet das die Zelle, ob es ihr gut tut oder nicht. Und sendet es natürlich weiter dann an den Geist des Menschen und des Tieres. Und dann wissen wir, aha, das war, hat jetzt zwar gut geschmeckt, aber ist nicht konform der körperlichen, des körperlichen Bedürfnisses, weil der Körper sagt, das ist ein Gegenbedürfnis oder es befriedigt mich einfach nicht. Das heißt, das Bedürfnis, es muss nicht nur jemand sein, der es fordert, der das Bedürfnis fordert, muss auch ein Prüfungssystem besitzen, damit er die Befriedigung bestätigt oder nicht bestätigt. Der Hunger muss gestillt sein. Das ist die Bestätigung, dass das, was gegessen wurde, ankommt oder angekommen ist. So, ganz einfache Frage. Ein Geist muss da sein, wenn es geistige Bedürfnisse hat. Weil er muss, so wie der Körper da sein muss, um zu prüfen, was er braucht, muss auch der Geist bewerten und prüfen, ob die Bedürfnisse, die eingebaut sind in ihm, die er nicht wählen kann oder abwählen kann, auch gestillt werden. So, zwei Dinge, die ich hoffe, wir uns klar machen, dass da etwas sein muss. Es muss einen Geist geben, der die Bedürfnisse anfordert. Jetzt kommt der zweite Beweis, dass es einen Geist gibt, eine Existenz eines Geistes. Und das ist, dass es einen Widerspruch gibt zwischen Geist und Körper. Es kann keinen Widerspruch geben in einem physischen Element. Deshalb müssen wir sehen, wo liegt der Widerspruch. Aber bevor, schauen wir uns erstmal die Pflanzenwelt nochmal an. In der Pflanzenwelt gibt es keine Fähigkeit, sich sein Bedürfnis selber zu besorgen. Das heißt, die Pflanze hier im Bild kann nicht laufen zum Fluss. Ja, sie hat keine Fähigkeit zur Bewegung, auch das ist ein Beweis, dass sie keinen Geist hat. Sie kann also zum Fluss nicht gehen. Ihr muss das Bedürfnis in die Nähe gebracht werden. Und gießt man es nicht und sie ist ausgesetzt der Sonne, dann geht sie ein. So, Pflanzen haben keine Fähigkeit zu gehen und zu suchen nach ihrem Bedürfnis. Sie sind begrenzt an den Ort, wo sie sind. Und wenn an dem Ort, wo sie sind, ihnen das Bedürfnis zur Verfügung gestellt wird, sie selbst nehmen es, ja, das Nehmen und das Geben macht und tut die Pflanze selbst, aber sie kann es sich nicht besorgen, sie kann es sich nicht herholen. Und deshalb im Mensch und im Tier muss der Geist die Zufuhr entscheiden und vollziehen. So, es ändert sich nicht die Gesetzmäßigkeit. Man kann sagen, der Teil im Menschen, der Körper ist, der Chemie ist, ist lebendige Chemie. Und diese lebendige Chemie muss gestillt werden mit den Bedürfnissen, die sie fordert. Die Chemie selbst kann sich sie nicht ranholen. Also die Hand kann sich nicht die Nahrung holen, weil es nicht kann. Sie ist in dem Sinne auf derselben Ebene wie eine Pflanze, die nicht zum Fluss wandern kann. Also kann der Körper immer nur fordern, dass ein Bedürfnis befriedigt ist, wird. Und er fordert das, wie wir gesehen haben, im Hunger durch ein Gefühl. So, wenn der Geist also Hunger fühlt, dann muss er das stillen. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, und ich habe diese Patienten einfach, um ein Beispiel zu geben von dem Widerspruch. Da ist der Patient, der Hunger hat, aber nicht mehr essen will. Eine junge Frau schreibt ihrer Mama, sie möchte nicht mehr leben und sie will deshalb nichts mehr essen. Das ist im Widerspruch zu dem körperlichen Bedürfnis. Der Körper verlangt nach Hunger, weil er, wenn man so will, leben und funktionieren will. Und der Hunger mag steigen und steigen. Und das Mädchen mag sagen, ich will nicht. Ich will nicht mehr leben. Warum nicht? Weil das Leben mehr ist als nur leben und lebendig sein. Bei einem Menschen und einem Tier ist Leben immer mehr als nur Leben. Das sind die geistigen Bedürfnisse. Bei der Pflanze ist es nur Leben. Beim Menschen und beim Tier ist es mehr wie Leben. Man will mehr wie Leben. Man braucht Sinn. Warum will sie denn nicht essen? Sie will nicht essen, weil der Freund weggelaufen ist. Warum kommen Menschen in eine Depression? Weil sie nicht genug gegessen haben? Nein, sondern weil auf einer geistigen Ebene eine Beziehung, ein Sinn geht verloren. So, wir haben also im Menschen und im Tier zwei, man kann sagen, grundlegende Bedürfnisse, das Leben und den Sinn. Und jetzt müssten die ja im Einklang sein, nicht wahr? Sinn und Leben müssten im Einklang sein, sodass ich, wenn der Sinn erfüllt ist, dann kann ich ja ruhig essen, weil ich habe keinen Grund, nicht zu essen. Wenn aber der Sinn nicht erfüllt ist, dann wird der Mensch krank, er geht und hat viele, viele Probleme, weil er ja nach dem Sinn strebt in seinem Leben. So, jetzt gibt es einen Konflikt zwischen dem, was der Körper braucht und dem, was der Geist braucht und will. Und die Frage ist natürlich, wer ist stärker? Im Konfliktfall, was ist wichtiger für ein Tier und für ein Mensch? Das Leben oder der Sinn? Und es ist erstaunlich, dass die meisten Menschen hier aufgrund ihrer Erziehung und vielleicht weniger nachzudenken, das Ganze beantworten mit Leben. Weil in der Evolutionstheorie ist Überleben und Leben das Wichtigste. Und jetzt sitze ich da in meiner Praxis und ich muss feststellen, dass das bei keinem einzigen meiner Patienten stimmt. Alle meine Patienten haben den Sinn vor dem Leben. Weil ja die geistigen Bedürfnisse wichtiger sind wie das Leben selbst. Wenn jemand keine Freiheit hat, und ich weiß das, ich komme ja aus einem kommunistischen Land, dann ist er imstande, sein Leben zu geben, nur um in die Freiheit zu fliehen. Dann schwimmt er über die Donau und er mag ertrinken oder erschossen werden. Da, warum tut er das? Ist doch gegen das Leben. Weil ein Leben in Gefangenschaft kein Leben ist für einen Menschen und ein Tier. Machen Sie mal den Käfig aus, auf. Ist das Bedürfnis des Tieres, im Käfig zu sein? Natürlich nicht. Es muss weg. Es braucht Freiheit. So, der Sinn ist immer stärker wie das Leben. Ohne Ausnahme. Ich habe keinen Menschen und auch im Tierbereich habe ich es zumindest an unseren Haustieren und an denen, wo ich meinen Patienten gesehen habe, gesehen, ihr erstes Bedürfnis ist nicht das Körperliche, nicht das Physische, sondern das Geistige. Ja, sie brauchen beides. Wir müssen essen und trinken. Aber Essen und Trinken sind nicht sinngebend. Sie sind nur Mittel, um den Sinn zu befriedigen. Leben ist nicht Mittel. Leben ist nicht Sinn. Leben ist nur Mittel. Entschuldigung. Leben ist immer Mittel und kann nie Sinn sein. So, der Sinn ist immer stärker. Alle Menschen, alle Tiere müssen immer der Sinn, im Konfliktfall siegt immer der Sinn. Und man kann sich dadurch selbst zerstören. Jemand geht in Hungerstreik, weil er auswandern will. Und ich kenne diese Situation aus Rumänien, aus dem Land, wo ich herkomme. Und ich selbst bin ja geflohen, um in die Freiheit zu kommen. Und das Risiko. Natürlich wägt man es ab, wie groß es einem ist. Weil man will beides ja nicht verlieren, weder das Leben noch den Sinn. Aber man geht ein Risiko dennoch ein, weil der Sinn einem wichtiger ist wie das Leben. Und auch der, der in den Hungerstreik geht, will ja nicht sterben. Er will nur Sinn haben. So, lasst uns das verstehen. Ich brauche Leben, um einen Sinn zu haben. Aber im Konfliktfall verzichte ich aufs Leben um des Sinnes willen. Und der Sinn ist die Befriedigung dieser geistigen Bedürfnisse des Geistes. So, im Konfliktfall siegt immer der Geist. Wie kann es sein, dass in einem biologischen System es einen Widerspruch gibt, der so entscheidend ist? Das heißt, in der Pflanze, die ja keinen Geist hat, gibt es keinen Widerspruch. Der Pflanze kann man was antun von außen. Die Pflanze kann sich selber nicht dazu bringen zu sagen, ich habe hier Wasser, aber ich nehme es nicht auf. Ich habe jetzt keine Liebe, deshalb nehme ich auch kein Wasser mehr auf. Das kann die Pflanze nicht. Aber jedes Tier und jeder Mensch oder besonders die Haustiere können das. Sie können hungrig sein und nicht essen. Weil ihre Liebesquelle nicht mehr da ist oder es geht ihr schlecht. Mensch und Tier können sich selbst zerstören. Und das nur, weil der Sinn ihnen fehlt. Das heißt, dort, wo es einen Konflikt zwischen zwei Dingen gibt, muss es zwei Einheiten geben. Es kann nicht dieselbe Einheit mit sich selbst im Konflikt gehen. Das schließt wiederum das Naturgesetz aus. So ist es nicht schön, dass man Naturgesetze hat, worauf man seinen Geist und seine Gedanken gründen kann, um das Subjektive nicht abgleiten zu lassen in eine Illusion? Ich finde es fantastisch. Deshalb liebe ich es, immer von der Basis auszugehen und alles zu prüfen anhand dessen, was ich in der Natur, in der physischen Welt nach den Gesetzmäßigkeiten prüfen kann. So, ich habe das jahrelang gesehen, wie ich jetzt in der Praxis bin, nahezu 13 Jahre. Und ich habe es immer wieder gesehen, der Mensch wird krank, nicht weil ihm Nahrung fehlt. Auch die falsche Ernährung ist eine Sinngeschichte. Weil, wer ernährt sich denn? Würde das Hirn je wählen, Alkohol? Würde die Leber je wählen, ein Gift? Oder würde die Lunge je wählen, ein Giftgas? Das wäre absurd. Weil sie würde dann wählen, sich selbst weh zu tun. Aber der Mensch tut's. Und hier tut nur er das mit Wahl. Die Tiere tun das nicht. Weil sie haben ja keine Moral. Sie können nicht, sage ich jetzt mal, sich falsch ernähren. Sie können das Falsche essen und können auch durcheinander kommen, zu dick sein. Aber das auch wieder, um ob ihr Geist befriedigt ist oder nicht. Aber der Mensch, der hat eine Fähigkeit nachzudenken, der kann sehen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Er geht aber nach einem Gefühl, einem subjektiven Gefühl und sagt, ach, dieser Rauch tut ja so gut oder dieses Marihuana macht meinen Geist, ich kann so gut plötzlich denken. Und auch der Alkohol. Aber was macht er? Er macht ein Gefühl, aber was macht er mit der Materie selbst? Weil es ist ja Materie. Er zerstört sie. Man hämmert sich die Hardware raus aus seinem Körper. Das würde der Körper nie wählen zu tun. Der Körper würde nie wählen, Kaffee zu trinken. Der Körper würde nie wählen, Alkohol oder irgendetwas, was schädlich ist für das Selbsttun, weil es prüft ja und sagt, hey, das ist nicht gut. Und man sieht die Effekte. Sie sind natürlich nicht so groß, braucht manchmal sich anzusammeln, bis das System zusammenfällt. Das ist ja interessanterweise so gebaut, dass man kann ihm viel Gift geben und es hält es aus. Aber eine Wahlmöglichkeit, dass der Körper sich selbst zerstört, gibt es nicht. Also wenn es etwas gibt, was der Mensch aufnimmt und es schadet seinem Körper, dann muss es eine andere Einheit sein, die das entscheidet. Weil der Körper kann sowieso nicht entscheiden, was er aufnimmt. Das entscheidet immer der Geist. Er nimmt es auf, die Pflanze kann auch nicht entscheiden, was es aufnimmt. Was man ihr in die Verfügung setzt, das tut es, was nicht, das nimmt sie nicht auf. So, wir haben einen Konflikt im Menschen, einen Widerspruch zwischen Geist und Körper. Der Körper verlangt Essen und der Geist sagt Nein. Sowas gibt es nicht, wenn es nur eine Einheit ist. Weil die Hirnzellen sind die ersten, die Nahrung brauchen. Sie würden nie wählen, nicht zu essen. Weil es wäre ja nicht möglich, für sie zu wählen, nicht zu essen. Weil sie fordern ja die Nahrung. So, es gibt keinen Widerspruch in der physischen Welt. Dort, wo es einen Widerspruch gibt, müssen es zwei Einheiten sein. Die eine und die andere. Also muss es einen Geist geben, neben dem Körper. Der dritte Beweis für die Existenz eines Geistes ist die Hierarchie, die existiert zwischen Geist und Körper. wenn es zwei Einheiten in Tier und Mensch gibt, so müssen diese miteinander kommunizieren. Geht ja gar nicht anders. Es muss eine Kommunikation geben zwischen der einen und der anderen. Wie kommuniziert oder kommunizieren der Geist und der Körper im Tier und im Menschen miteinander? So schauen wir uns die Kommunikation an. Der Körper kommuniziert zum Geist mit Gefühle und Emotionen. Dort offenbart er seine Bedürfnisse. Der Körper kommuniziert zum Geist auch mit Sehen, Riechen und so weiter. Also er bringt gewisse Informationen zum Geist, dass der Geist die Sinne wahrnimmt. Das werden wir später auch anschauen in einer der nächsten Stunden. Aber dass die Bedürfnisse, die der Körper hat, die äußert er dem Geist gegenüber durch Gefühl. Durst, Hunger, Frieren, Schwitzen, Schmerzen. Ja? Das sind Gefühle und dann ein schlechtes Gefühl, die Emotion, dann, wenn er in einer Not ist. So, Gefühle sind die Kommunikation, die der Körper an den Geist sendet. Der Geist sendet an den Körper Gedanken. So, der Geist steuert den Körper mit der Denkweise und der Körper gibt ein Feedback durch Emotionen oder er gibt ein Feedback, wie es ihm geht, welche Bedürfnisse er hat oder nicht hat, durch das Gefühl dem Geist zurück. So, Gefühle und Gedanken sind die Kommunikationsmittel, die zwischen Geist und Körper ist. Man bräuchte keine Kommunikation in dem Sinne, dass man etwas verlangt, wenn es nur eine Einheit ist. Wenn es also nicht ein Hin und Her gäbe, also eine Kommunikation zwischen zwei Elementen, dann wäre es ja nur eine Richtung in dem Sinne, eins gibt dem anderen weiter. So wie die Dominosteine, eins fällt nach dem anderen unter. Aber im Menschen und im Tier gibt es eine Kommunikation. Das eine fordert was, das andere befiehlt was und das geht nur, wenn es zwei Elemente sind. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir verstehen. Eine Kommunikation, die wählbar ist, ja, das heißt, dort, wo man entscheiden kann, gibt es nur zwischen zwei Elementen. So, der Körper sendet an den Geist Bitten und Signale. Ist der Hunger ein Befehl oder eine Pflicht, die der Geist dem Körper erfüllen muss? Das heißt, kann der Hunger den Geist zwingen, dass er dem Körper Essen gibt? Wenn man es genau betrachtet, geht es nicht. Deshalb stellt sich jetzt die Frage, kann das Frieren den Geist zwingen, dass er sich wärmt? Kann eine Kommunikation, die aus dem Körper hochkommt zum Geist, kann die dem Geist zwingen zu handeln? Nun, wir können den Geist zwingen, dass er spürt den Schmerz, wenn wir jemanden quälen, wenn wir jemanden foltern. Aber das Erstaunliche ist, dass wir sehen können und nachprüfen, dass der Geist weder des Menschen noch des Tieres gezwungen werden kann zum Gehorsam. Es gibt ein Sprichwort, das wir hatten in der Kindheit, das ist ja immer noch, quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz. Das heißt, wir können dem Geist des Tieres über den Körper einen Schmerz zufügen, so wie wir dem Menschen einen Schmerz zufügen können. Und unter Schmerzen geht es dem Geist nicht gut. Da wird er gefordert, weil er hat kein Bedürfnis nach Schmerzen. Aber der Schmerz äußert nicht sein Bedürfnis aus, sondern das Bedürfnis des Körpers. Und jetzt macht jemand einem Menschen Schmerzen, weil er will, dass er in seinem Geist etwas verändert. Er will, dass er etwas tut, was er nicht tun möchte. Kann man ihn zwingen über die Folter? Die Realität zeigt, dass der Mensch und auch das Tier nicht gezwungen werden kann. Es kann getötet werden. Das kann es. Weil der Körper ist zwingbar. Den kann man zerpressen. Aber den Geist kann man nicht zwingen zum Gehorsam und zum Handeln. Das muss er immer selber tun. Niemand kann es für ihn tun. Das ist sehr entscheidend zu verstehen. Es gibt keinen Zwang für den Geist. Sonst gäbe es im Menschen auch keine Verantwortung und Moral. Weil ich könnte sagen, ich bin gezwungen worden, so zu handeln. Das gibt es nicht. Es gibt keinen Zwang zum Handeln. Es muss eine Entscheidung getroffen werden vom Geist, um zu handeln. Ich kann nicht essen, ohne entscheiden, mich zum Essen. Und das tut der Körper nicht. Das kann nur der Geist tun. Und wir werden sehen, wenn wir das Gesetz des Lebens auch für den Geist sehen, dann werden wir sehen, dass der Geist die Einheit ist, die zwar auch durch Nehmen und Geben nur funktionieren kann, aber es muss es immer selber tun. Auch in der Hier muss es selber getan werden. Nur der Geist muss es auch sich herholen, während der Körper sich sein Bedürfnis nicht herholen kann. So, lass uns das verstehen. Der Körper muss nehmen, um zu geben. Der Geist muss auch nehmen, um zu geben. Das Gesetz geht dort gleich. Nur dem Körper kann ich was einzwängen. Ich kann ihn mit Gewalt füttern. Sozusagen, ich mache ein Ding und ich blase seinen Magen auf mit und dann muss er das aufnehmen. Ich kann den Körper zwingen, etwas aufzunehmen, was sie gar nicht aufnehmen, was ihm nicht gut tut, sage ich jetzt mal. So, während beim Geist aber der Zwang nicht möglich ist. Und das ist ein Beweis, dass Körper und Geist unterschiedlich sind. Weil den einen kann man zwingen, den anderen nicht. Und so muss es zwei geben. Der Körper bekommt vom Geist Befehle. Der Geist bittet den Geist nicht, bewegt deine Hände. Alles, was aus dem Körper kommt, ist eine Bitte und ein Signal. Alles, was aus dem Geist zum Körper kommt, ist ein Befehl. Damit gibt es eine ganz klare Hierarchie. Der eine braucht den Geist, damit er ihn befriedigt und ihm das gibt, was er braucht. Und der Geist tut das durch Befehle, weil der Körper sich selber die Bedürfnisse nicht herholen kann. Man kann sie ihm immer nur in die Nähe bringen. So, der Geist kann also entscheiden, zu Ungunsten seines Körpers, wenn er eine Idee hat und er wird gefoltert, dann kann er sagen, ich sterbe für meinen Glauben zum Beispiel. Die Märtyrer zu den allen Zeiten, aber auch Menschen, die Ideen hatten, sogenannte ketzerische Ideen, die anders waren, wie die ganze Welt glaubte, die wurden vor die Wahl gestellt, auf den Scheiterhaufen oder leben. Und sie haben gesagt, ich kann meine Ideen nicht ändern. Die Jünger, alle Jünger Jesu, außer dem Johannes, der dann verbannt wurde auf die Insel Patmos, sind als Märtyrer gestorben. Sie wurden getötet. Wieso? Weil sie in ihrem Geist sich nicht dem unterstellen wollten, was üblich war. Sie wollten so leben, wie sie wussten, nach ihrem Gewissen es richtig ist und nicht wie jemand es einem aufzwingen will. Und das beweist der Geist, ist nicht bezwingbar. Es ist also nicht möglich, dass der Körper den Geist bezwingt. Der Körper natürlich nicht mehr da ist oder er wird so zerstört, dass er nicht mehr mit dem Geist kommunizieren kann, dann gibt es natürlich den Tod. Aber das sehen wir ein bisschen später. So, die Hierarchie ist so, es ist nicht der Körper, der steuert, sondern der Geist. Und wenn der Geist steuert, dann kann er nicht aus dem Körper kommen, wie die heutige Wissenschaft das versucht zu erklären. Dass die Psyche kommt aus der Hirnrinde. Wenn sie aus der Hirnrinde käme, dann wären wir sehr gesund. Weil wir würden nichts essen, was der Hirnrinde schadet. Aber wie kann ein Geist kommen aus einer Hirnrinde? Wie kann etwas Geistiges aus einer Chemie oder aus einer lebendigen, sage ich mal, Pflanze herauskommen? Und der hat dann die Fähigkeit, etwas zu tun, was die Hirnrinde selbst nicht tun kann, nämlich entscheiden, und er kann gegen die Hirnrinde selbst entscheiden. Das ist absurd. Schon für jeden Verstand. Da muss man nicht studieren und man muss nicht hohe Studien haben, um das zu verstehen, dass das nicht Sinn macht. Der Geist kann nicht gezwungen werden, das habe ich deutlich gemacht, und der Körper hat keine Wahl, reagiert immer auf Befehle bzw. auf äußere Einwirkfaktoren. Ich denke, das habe ich gut erklärt. So, jetzt kommen wir zum vierten und das ist jetzt der Grundgesetzbeweis. Der gesetzliche Beweis, die Versorgung mit Energie. So, es ist immer gut, wenn man eine gute gesetzliche Basis hat, auch für die Prüfung, ob es einen Geist geben kann oder nicht. Welches ist der Unterschied zwischen einem lebendigen und einem toten Menschen oder Tier? Was fehlt im Gehirn des Menschen oder des Tiers? Wir gucken uns das Gehirn an. Ich habe jetzt nicht Zeit, das Ganze zu erklären. Die meisten wissen, die Hirnrinde ist dort, wo der Mensch physisch beginnt. Von dort gehen alle Nervenbahnen in den Körper und dann ins Zentrum des Gehirns, ins limbische System, und dann kreuzen sie auf die andere Seite. So, und dann gibt es natürlich ein Feedback und dann kommt die Information wieder zurück zur Hirnrinde. So, wir sind in einem Kreislauf, alles beginnt in der Hirnrinde und alles endet in der Hirnrinde. Und diese Hirnrinde funktioniert mit Strom, elektrischer Strom. Und der ist beim Lebendigen da und beim Toten nicht. Was ist der Unterschied? Wieso finden wir keinen Strom mehr? Wieso ist das Licht ausgegangen bei dem toten Tier oder Menschen? Was fehlt? Wir können keinen Strom mehr messen. Da ist die Frage, kann Strom? Woher kommt der elektrische Strom ins Gehirn? Durch wen wird er gemacht? Kann sich das Hirn den Strom selber geben? Rein gesetzlich, von der Abhängigkeit von Energie, sagt man, das geht nicht. Strom kann sich das nicht selber geben. Strom entsteht durch eine Bewegung eines Elektrons. Ja, wenn wir ein bisschen tiefer schauen, werden wir wissen, wie es läuft. Aber nichts kann entstehen, ohne dass man einen Umstand wechselt. Jemand muss einen Umstand wechseln, damit Strom entsteht. Jemand muss eine Spannung erzeugen. Es muss eine chemische Reaktion stattfinden, die umstandsbedingt ist, dass sie stattfindet. Welcher Umstand macht denn den Strom im Gehirn? Oder ist der mystisch dort? Und wenn der Mensch tot ist, dann ist er halt tot, wisse nicht warum. Der Geist ist es, der hier an der Hirnrinde sitzt. Weil nur dort kann er sitzen. Weil überall sonst im Körper hat er keine Kontrolle über das Wesen. Der Geist, und das können wir auch experimentell nachvollziehen, wenn immer der Mensch Entscheidungen trifft, produziert er elektrische Impulse, die vorher nicht da waren. Also muss der Geist da sein. Man sieht ihn nicht, aber man sieht die Elektrizität. Ich habe ein Licht, das brennt. Also muss es ja auch das Licht geben. Oder den Strom, weil ich weiß ja, die Lampe kann von sich aus nicht brennen. Da muss Strom sein. Und wenn Strom da ist, dann muss ihn jemand machen. Er muss irgendwoher kommen. Es wäre doch schön, wenn er aus dem Nichts käme, nicht wahr? Dann müssten wir, könnten wir, hätten wir keine großen Rechnungen am Jahresende oder Monatsende für den Strom. Und wir bräuchten ihn nicht geliefert zu bekommen. Aber wir brauchen ihn. Er kann nicht einfach so entstehen. Es müssen Umstände da sein, um Strom entstehen zu machen. Und der Geist, durch Gedanken entscheidet er und macht den Strom. Alles, was ich hier tue, ist ein Stromimpuls, der von meinem Geist über meine Entscheidungen der Hirnrinde gemacht wird. Und dort sitzen alle Nerven und sie gehorchen dem Geist aufs Wort, aufs Befehl. Aus einem Gedanken wird Energie. Das müssen wir erstmal verstehen, oder nicht? Ein Gedanke erzeugt einen Impuls, der vorher nicht da sein kann. Der Geist ist es, der es macht. So, Zusammenfassung der Beweise. Ohne Geist gibt es keine geistige Aktivität, kein geistliches Bedürfnis, keine Sinneswahrnehmungen. Fühlen, Sehen, Riechen, Schmecken, Hören sind alles Geisteswahrnehmungen und sind Sinneswahrnehmungen. Es gibt keine Gedanken, es gibt keine Bewertungen, es gibt keine Verantwortung, es gibt keine Moral, es gibt keine Spiritualität, es gibt keine Bewegung des Körpers ist möglich. Ohne den Geist kann sich im Körper nichts bewegen. Er ist tot. So, es muss einen Geist geben. Die Frage ist nur, woher kommt er? Woher kommt der Geist? Weil aus der Chemie, Materie, kann er daher kommen? Nun, so wie wir sehen, dass experimentell können wir weder Leben noch eine geistige Aktivität durch die Materie oder aus der Materie entstehen lassen. Wir können sie nur aufschreiben auf ein Papier. Aber die Materie selbst kann nichts Geistiges tun. Sie kann keinen Geist produzieren und kein Leben. Also woher kommt's? Und die Antwort bleibt nur Gott. Deshalb haben wir letztes Mal gesehen, als wir uns die Fragen gestellt haben, können wir die Prozesse, die es auf unserer Erde passieren, erklären, haben wir eine Antwort für die Herkunft des Universums, des Planeten, auf welchem wir leben und das Leben insgesamt. Wir haben gesehen, die Bibel, das Wort Gottes, gibt die Antwort darauf. Die Schöpfung, wie sie in der Bibel erklärt wird, ist die einzige Entstehungstheorie, welche nicht im Widerspruch zu dem Grundgesetz der Natur steht. Ohne Gott ist also die Erklärung der Funktionen, die wir heute vorfinden, ohne Bücher zu lesen, nicht möglich. Deshalb, die Bibel gibt Antwort auf die Frage nach der Herkunft, sowohl der Materie als auch des Geistes. Wir haben gesehen hier in der ersten Buch Mose. Dort steht, und wir haben es letztes Mal gelesen, und der Erde war wüst und leer, und es war finster über die Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und da erübrigt sich schon mit diesem einen Text, dass der Geist muss Gott sein. Das heißt, wie könnte er sonst das tun? Wie könnte er sonst die Materie hier bewegen? Der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Können sich die Wasser selbst bewegen? Haben sie die Fähigkeit, das zu tun? Sicherlich nicht. Deshalb kommt dann das nächste Wort und Gott sagte oder sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Die Bibel, wenn man die Schöpfungsgeschichte durchgeht, erklärt als einzige die Herkunft der Materie und des Geistes. Weil wir müssen uns ja die Frage stellen, wie kommt die Energie in die Materie? Wir können sie immer nur sehen, dass sie aus der Materie frei wird. Aber wie kommt sie rein? Wir können sie frei machen. Aber wie kommt sie rein? Und ich denke, rein von dem, wie viel wir bis jetzt her können, wissen, wenn sich die Materie selbst Energie nicht geben kann, dann ist es doch selbstverständlich, wenn im Menschen und im Tier der Geist die Steuerung über Strom, das heißt über Energie macht, dann ist es doch selbstverständlich, dass der Geist Gottes die Steuerung der Materie hat. Aber nicht nur das, sondern dass er sie am Anfang gemacht hat. Weil wir wissen heute, dass Materie ganz wenig ist. Was wir so sehen, ist mehr die Energie, die in der Materie steckt. Deshalb ist es ja selbstverständlich, wenn Gott durch sein Wort etwas ins Leben ruft, das Energieträger ist, dass nur er sowohl das ins Leben rufen kann und auch die Energie hineinsetzen, die wir heute sehen, dass sie frei werden kann. Wir können ein Holz verbrennen und da wird Energie frei, aber kommt die Energie aus dem Holz? Das wissen wir alle, dass das nicht geht. Das Grundgesetz sagt es uns. So, aus diesem Grunde, nur ein Geist kann Kraft in etwas Physisches hineintun. Etwas Physisches ist es, was die Kraft übernimmt, aber nicht die Kraft herstellen kann. So, nur Gott konnte schaffen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer ist Gott? Die Bibel ist die einzige Quelle, von der wir wissen, wie Gott ist. Und die Bibel sagt uns, Jesus sagt in Johannes 4, 24, Gott ist Geist. Und ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und hier sind wir wieder bei der Spiritualität, bei dem geistlichen Leben. Wenn Gott Geist ist, dann ist nur eine Kommunikation zwischen unserem Geist und Gott möglich. Weil es heißt dort in Johannes 4, fragt diese samaritische Frau, wo sollen wir anbeten? In Jerusalem oder in Samaria? Wo ist der Berg der Anbetung? Und Jesus sagt, der Berg der Anbetung ist im Geist und in der Wahrheit. Es kommt die Zeit, wo es nicht mehr sozusagen in dem Bild, das Gott damals gegeben hat im Alten Testament, in der Symbolik des Tempels und dieses Tempeldienstes, der ja zeugen sollte, der Tempel konnte ja nicht überall sein. Und deshalb, damit man das Symbol versteht, dass wir zu Gott gehen müssen, hat Gott es so gemacht, dass die Menschen dreimal im Jahr zu den Festen in den Tempel mussten, nach Jerusalem, um anzubeten. Das als klares Bild für eine Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Weil wir gehen heute mit unserem Geist in den himmlischen Tempel. Wir brauchen keinen irdischen, weil der irdische hat seine Aufgabe erfüllt. Mit dem Kommen des Heilandes und seines Sterbens am Kreuz. So, Gott ist Geist. Und ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, es sind zwei Dinge. Einmal der Geist und dann das größte Bedürfnis, wenn man so will, oder das Basisbedürfnis, Wahrheit. In der Wahrheit, nicht in der Lüge. Wir werden sehen, dass Anbetung nur entweder in der Wahrheit geht. Jede Anbetung ist im Geist, ja, aber in der Wahrheit oder in der Lüge. So, Gott ist derjenige, der der Geist ist. Und die heutige Betrachtung war ja, ob der Heilige Geist göttlichen Ursprungs ist. Nun, wie soll er anders sein? Er schwebt hier über den Wassern. Und wir finden durch die ganze Heilige Schrift, dass der Geist Gottes eine Person sein muss. Weil in der heutigen Spiritualität und insgesamt sieht man einen Effekt da. Und die Bibel nennt das ja den Wind. Wir können den Wind nicht sehen, aber wir sehen, was er tut. Und so wird der Geist als Wind in der Bibel genannt, weil er etwas bewegt. Man kann den Wind nicht sehen, aber man sieht, was er tut. Und so ist das auch Wirken auch des Geistes. Man sieht ihn nicht, aber man sieht, was er tut. Man sieht, was er tut. So, überall durch die ganze Heilige Schrift werden wir nicht finden, dass der Geist eine Energie ist. Der Geist tut nur Energie. Oder man sieht die Auswirkung dieser Energie auf die Materie. Er produziert sie, aber er isst sie nicht. Der Wind weht die Bäume. Ja, er bewegt die Bäume. Die Bäume werden bewegt durch eine Kraft. Ist der Geist ein Wind? Natürlich nicht. Er macht ihn. Der Geist macht den Wind, der dann die Bäume bewegt. So, lasst uns das deutlich aus der Heiligen Schrift verstehen wir. Und jetzt aufgrund der Darstellung, dass wir wissen, dass ein Geist im Menschen und im Tier ist, wissen wir, dass nur ein Geist etwas bewegen kann. Der Geist setzt etwas in Bewegung. Der Gedanke macht den Strom. Der Strom setzt es in Bewegung. Der Geist ist derjenige, deshalb wird er als Wind am besten beschrieben, weil er bewegt etwas. Er bewegt etwas. Das, was sich nicht bewegen kann, wird durch den Geist bewegt. Deshalb muss ein Geist oder muss der Geist, und alles ist ja von Gott geschaffen, ich wollte ja sagen, aber der Heilige Geist muss Gott sein. Aber da ich dieses Thema weiter nach hinten schieben möchte, ein bisschen, dass wir über Gott sprechen, dass wir ihn verstehen, möchte ich, dass wir zunächst die Dinge verstehen, die ganz leicht sind zu verstehen. Und dann bauen wir auf diese leichten Dinge das, wo unser Geist dann vielleicht doch ein bisschen herausgefordert ist, es zu verstehen. Wie Gott Geist sein kann oder nicht Geist oder kann er mehrere Geister? Wie kann er einen Sohn haben und nicht? Das sind alles Fragen, denke ich, die wir erstmal nach hinten schieben können, weil sie sind weder praktisch relevant im Leben, noch können wir sie wirklich endgültig beantworten. So, das, was ich endgültig nicht beantworten kann, lasse ich lieber offen. Deshalb halte ich mich an das, was ich verstehen kann. Das, was auch in der geistlichen Praxis, in der Spiritualität eine wirkliche praktische Übung hat. Und ich habe bisher noch keine praktischen Sinn gesehen, ob ein Mensch annimmt oder welches, ich sage jetzt mal, formelle Bild er von Gott hat. Weil keiner kann sich das doch leisten. Wenn Jesus sagt, Gott ist Geist, was stellen wir uns vor darunter? Können wir uns was vorstellen? Ich kann mir nichts vorstellen. Wie soll ich mir das vorstellen? Deshalb will ich und sehe keinen Sinn dahinter, zu sagen, ist der Heilige Geist nun Gott oder ist er nur eine Kraft, ist er eine Person? Ich meine, alles, was Geist ist, ist eine Person. Geht gar nicht anders. Nur im Geist liegt die Persönlichkeit. Nicht im, was kann die Materie für eine Persönlichkeit haben? So, ich denke, ich sehe keinen Sinn in der Doktrinisierung oder in dem Sinne, dass wir eine Lehre daraus machen und dass wir sagen, es muss, Gott muss dreieinig sein oder er muss fünfeinig sein. Woher soll ich es wissen? Ich weiß, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, Gott ist. Ich weiß, dass Gott, der sich hier darstellt als Schöpfer oder in anderen, wie der Jesus ihn darstellt, als Vater, Gott ist. Und ich weiß auch wiederum durch die Menschwerdung Jesu, dass Jesus Gott ist und vorher Gott ist, bevor er Mensch wurde. Das weiß ich von den grundsätzlichen Voraussetzungen, die es notwendig sind. Und die habe ich in der letzten Betrachtung, haben wir die ja gesehen in der Hiobs-Betrachtung. Aber wie das Ganze zusammenhängt, in welchem Verhältnis die stehen, ist doch meinem Geist nicht fassungsfähig. Mein Geist ist dazu nicht fassungsfähig. Und ich sehe auch keinen Sinn, wie soll ich diesen Gott irgendwo in ein Schema da hineinstellen, aus was er besteht. Deshalb sage ich, Gott sagt, die Bibel sagt, Gott ist Geist und damit habe ich keine Vorstellung. Ich weiß aber, nur ein Geist kann etwas tun. Nur ein Geist kann etwas in Bewegung setzen. Das kann ich sehen vom Menschen und vom Tier. Nur ein Geist kann sagen und befehlen und es geschieht. In der Materie liegt so etwas nicht. Die Kraft kann nur aus einem Geist kommen. Sie kann nicht aus der Materie kommen. Sie wird nur in die Materie gelegt und wenn gewisse Umstände da sind, wird sie freigegeben. Aber sie kommt nicht aus der Materie. Nur ein Geist hat Kraft, in dem Sinne zu schaffen. Nur ein Geist hat die Fähigkeit dazu. Und das, denke ich, haben wir heute hoffentlich verstanden. Deshalb, Gott ist Geist. Und Gott war und hat geschaffen am Anfang diese Erde und das ganze Universum. Wie er es gemacht hat, werden wir eines Tages sehen. Aber er hat uns beschrieben, wie unsere Erde er gemacht hat. Und er hat gesprochen und es ist geschehen. Und er hat den Menschen gemacht aus Erde und auch die Tiere aus Erde und hat ihm den Lebensodem, den Hauch, den Geist eingeblasen. Und dann wurde er eine lebendige Seele. Und das, wie es weitergeht, möchten wir in der nächsten Stunde betrachten. Und ich freue mich, dass wir langsam aufbauen, dass wir dann zu den Themen kommen, die uns in der geistigen Welt interessieren. Amen.